Markus Schögel weiß dieses Mal von einem Schokoriegel zu berichten, der ein Musikinstrument spielt.
Die lila Pause geht flöten.
Thorsten Tomschak erzählt davon, wie er in seiner Jugend versuchte, auf den Spuren James Deans zu wandeln.
Wrigley's war das Substitut für Nichtraucher, um auch halbwegs cool rüberzukommen.
Und Hannah Leimert berichtet von einem der unwahrscheinlichsten Comebacks aller Zeiten.
35 Jahre lang dominierte die CD und jetzt wurde sie erstmals von der Vinylplatte überholt.
Das heutige Thema, mit dem wir starten wollen, hat einen Titel in den Vereinigten Staaten bekommen vor ein paar Jahren. Das nennt man die Retail-Apokalypse, also Retail-Apocalypse, und beschäftigt sich eigentlich damit mit dem Niedergang von Einzelhandelsketten. Das Thema wurde in Amerika sehr hoch gehandelt, weil es dann so einige Studien von amerikanischen Beratungen gab, die mal nachgerechnet haben, wie viele Arbeitsplätze eigentlich im Einzelhandel in Amerika in den 10er Jahren verloren gegangen sind. Und man hat festgestellt, dass das insgesamt mehr Arbeitsplätze sind, als die jemals in der Stahlindustrie in Amerika angesiedelt waren, um mal so eine Größenordnung zu geben. Nun haben die nicht so eine Lobby und dergleichen, deswegen ist das alles nicht so hochgepoppt. Aber wenn wir uns das angucken, dann ist das schon eine Geschichte, die Amerika ziemlich durcheinander gewirbelt hat. Und viele, die vielleicht in den USA waren, auch in den letzten Jahren, Meatpacking District zum Beispiel in New York, 30% noch belegte Flächen, 30% in Renovation und 30% sind for sale, dann sieht man schon, der Handel hat irgendwie richtig einen auf den Deckel gekriegt. Jetzt schwappt das Ganze nach Deutschland. Das Unternehmen Galeria Kaufhof Karstadt hat jetzt nun schlussendlich vermeldet, nachdem es Anfang des Jahres schon hieß, sie werden wahrscheinlich ungefähr ein Drittel aller ihrer Filialen schließen, hat jetzt angekündigt, dass 52 der wohl 159 Filialen namentlich zugemacht werden. Das hat in vielen Städten und in der Industrie auf der einen Seite Erstaunen ausgelöst, vor allen Dingen bei den Mitarbeitern anscheinend Erstaunen und auch bei den Vertretern der Städte. Je mehr man an die Experten rankam, desto mehr sagte man sich eigentlich, der Niedergang war vorprogrammiert. Das Ganze kriegt noch ein anderen Spin dadurch, dass man nun auch noch aus dem Hause Peek & Cloppenburg, aus der Abteilung Düsseldorf, Peek & Cloppenburg Süd, hörte, dass die sich auch unter den Schutzschirm begeben, dass die also auch einen Konkurs angemeldet haben und in dem Fall vor allen Dingen auch angekündigt haben, die gesamte Geschäftsführung auszuwechseln und ein knochentrockenes Mantra ausgegeben haben, wir machen jetzt Retail first, weil Omnichannel nicht funktioniert. Und wenn ich mir das so angucke in der gesamten Gemengelage, was da noch alles kommen könnte an Warenhausfilialen, an Spezialfachhändlern wie eben Peek & Cloppenburg, dann müsste man sich mal überlegen, ist das jetzt schon das Ende der Fahnenstange oder erst der Beginn einer Apokalypse für den Einzelhandel in Europa?
Für mich ist es jetzt nicht so überraschend. Ich glaube, das ist was, was wir jetzt ja lange sehen, insbesondere bei Galeria Kaufhof Karstadt. Ich meine, das zieht sich jetzt ja schon über einen gewissen Zeitraum und es ist eigentlich auch eine ganz gute Entwicklung, dass man da jetzt einen Wandel hat und dass sich die Innenstädte auch verändern können. Das wurde jetzt schon lange fast künstlich am Leben gehalten und es braucht eine klarere Positionierung und das ist auch das, was man jetzt an P&C sieht, dass es weder noch ist. Es ist weder ein guter Onlinehandel, ein Konzept, was in Richtung Omnichannel funktioniert, noch ist es irgendwie ein Mehrwert von den stationären Häusern. Und da braucht es einfach wirklich einen eindeutigen Weg in eine dieser beiden Richtungen.
Ich finde den Begriff Retail-Apokalypse schon treffend und auch die Einleitung von Markus sehr augenöffnend. Wenn man sich in den USA umsieht, dann fährt man durch Gegenden. Du hast jetzt New York erwähnt, aber auch auf dem Land, wo ja die berühmten Shopping Malls, man muss fast sagen, früher waren. Es gibt sie noch vereinzelt. Wenn man denn da reingeht, ist das ja eine äußerst traurige Angelegenheit. Wenn man sich in Deutschland in mittelgroßen Städten umguckt und dort im Zentrum unterwegs ist, dann sieht es da auch zunehmend traurig aus. Ich würde noch nicht hingehen und sagen, dass es so ist wie im Meatpacker District, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Aber Ladengeschäfte, wo kein Business mehr drin ist oder eine Galerie plötzlich, verbreiten sich ja immer mehr. Und für mich stellt sich schon die Frage, gibt es da Visionen für unsere Innenstädte? Ich glaube, wir nicken das alle schnell ab und sagen, naja, so schlecht ist das vielleicht gar nicht, wenn die einzige Freizeitbeschäftigung in einer Innenstadt nicht unbedingt Shopping sein muss. Man kann dort ja auch anderes machen. Mir fehlt ehrlich gesagt die Fantasie, was in Innenstädten passieren soll.
Mir fehlt die gar nicht so. Ich finde, da gibt es schon auch Anknüpfungspunkte. Ich sehe auch die Option, dass das, was vorher am Stadtrand ist, jetzt einfach in anderer Form in die Städte reinrückt, völlig naheliegend, dass es einfach eine andere Umgebung wird und nicht nur primär den Kaufhäusern, Warenhäusern und Fashion Stores sozusagen vorbehalten ist.
Ja, aber wenn du jetzt mal drauf guckst, was in den deutschen Innenstädten dann jetzt noch steht, an Warenhaus oder Klamottenkauf, dann hast du eine riesen TK Maxx Filiale, Da hast du um die Ecke irgendwo den Zalando Outlet Store und der voll ist mit Menschen. Dann hast du einen Zara, dann hast du eine H&M und die ganze Fast Fashion sind eigentlich diejenigen, die in der Innenstadt das dann noch ausmachen. Also der Strukturwandel, den wir uns so gerne wünschen, und ich meine, wir müssen ja immer drüber reden, das ist ja jetzt nicht unbedingt die Kö und auch nicht irgendwie der Kudamm, um den es geht, sondern es geht, ich war neulich in Heilbronn und die Innenstadt, also da das einzige Zulaufpunkt war halt noch ein Kaufhof und dazwischen gab es dann also fast gar nichts mehr. Und ich glaube, dieser Anspruch, dass man da über die Innenstädte redet, den halte ich für richtig. Aber wenn ich mir angucke, wie sich Innenstädte dann entwickeln und was sie da tun, ja, dann guck nach London, die machen die Oxford Street, machen sie schmaler, breitere Fußgängerwege, da holen sie Galerien an, da bauen sie einen künstlichen Berg, auf den du steigen kannst für 3 Millionen Pfund. Das sind alles Bewegungen, die setzen gerade auf den High Streets an, bis das dann mal irgendwo ankommt. Also wir laufen da, glaube ich, in eine echte Wüste in den nächsten Jahren rein. Und was ja gerade wegstirbt, und das finde ich ganz gut beschrieben von einigen Experten, ist halt dieser Verlust in der Mitte-Phänomen, das, was wir seit Jahrzehnten eigentlich kennen vom guten alten Bäcker aus seinem Marketing-Konzeptionsbuch, ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern die Mitte ist anscheinend immer noch so verankert, dass da immer noch genügend wegsterben kann, damit entweder unten mehr entsteht oder mehr nach oben entsteht. Aber genau diese Mitte ist ja das, was so eine Innenstadt auch demokratisch macht, ja, wo sich alle treffen, wo du was unternehmen kannst. Und wenn die wegfällt und du da entweder nur den Ramsch und McDonald's hast oder meinetwegen High Street und gute Restaurants, dann ist das nicht demokratisch für Heilbronn.
Außer es bewegt sich vom reinen Shopping weg in andere Felder. Also das sehe ich schon als potenzielle Entwicklungsmöglichkeit.
Ja, das ist genau meine Frage. Bei Großstädten glaube ich auch daran, dass wir da einen Mix haben werden aus Luxusläden aller Art plus Apple und an irgendeinem Ende die Modehäuser, die preislich nicht ganz im Luxus unterwegs sind, die aber eben überzeugende Konzepte haben. Da kann Shopping sicherlich leben und das alles angereichert mit einem vielfältigen Restaurant- und Clubprogramm. Aber meine Frage ist, was passiert mit all diesen mittelgroßen Städten? Wird das dann zur Freizeitoase? Bauen wir da Parks oder werden da demnächst auch, wie in London, Berge aufgeschüttet? Shopping hat halt schon immer eine sehr soziale Funktion auch gehabt. Also wir alle kennen ja diese amerikanischen Spielfilme, wo sich dann die Teenager, ob man das nun gut fand oder nicht, in den Shopping-Malls getroffen haben, um da gemeinsam die Freizeit zu verbringen. Sitzen die jetzt in Zukunft nur noch vor den Bildschirmen oder vor den Handys oder treiben sich im Metaverse rum? Wie sieht die Zukunft aus?
Eine Shopping Mall mit Food Court ist halt das, was eigentlich Innenstädte ausmacht. Ich kann mir kaum eine Innenstadt vorstellen, wo kein Shopping dabei ist. Das ist ein Magnet. Es geht ja jetzt nicht darum, Konsumterror irgendwie voranzubringen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Innenstadt lebt, in dem du keinen Einzelhandel hast. Also was machen? Willst du da 5 Museen hinstellen? Aber in die Museen gehen sie auch nicht mehr, da setzen sie sich ohne Brille auf.
Aber das ist ja genau der Punkt, wo es sich verändern muss und wo sich auch der Handel verändern muss. Und da gibt es schon Anknüpfungspunkte. Es ist ja einfach nur der Unterschied, wenn du jetzt ein Galeria Karstadt besuchst, was ist da dann konkreter Mehrwert? Und die sind ja auch einfach über die Jahre immer mehr verfallen. Ja. Also und deswegen haben die halt überhaupt keine Sogwirkung mehr, weil da gibt es wirklich kein Argument dafür, dass ich dahin gehe und nicht online bestelle.
Ja, aber es ist halt ein Teufelskreis.
Es ist ein Teufelskreis. Investitionen fehlen, also dann wird wieder gespart. Das geht immer so weiter, ja. Definitiv.
Ja, und ja. Die Funktionalitäten des E-Commerce wiegen halt die Funktionalitäten
und
des klassischen Warenhauses einfach mehrfach auf.
Naja.
Deswegen muss es umgedacht werden. Also ich meine, die Entwicklung siehst du ja schon auch bei Herstellern, dass einfach deren Store-Konzepte sich ändern.
Ja, aber der Hersteller geht ja nicht hin und macht in einer mittelgroßen Stadt ein Flagship-Store auf. Was soll das mit der Flag machen, wenn da kaum einer vorbeikommt?
Genau, brauchst keinen Chip. Ich glaube, die große Chance sind Hersteller, die mit einer guten Flächenkonzept, die mit einer guten Strategie der Produkterlebnisse eigentlich unheimlich viel leisten können. Ich meine, das hört sich immer blöd an, aber der Bosch-Laden an einem Paradeplatz hat ja schon was. Ja? Also ein Bosch-Shop mitten in der Innenstadt in Zürich, dass das vielleicht nicht ein Flächenkonzept für ganz Deutschland ist, aber die Idee, in die Richtung zu gehen. Miele denkt genauso drüber nach eigentlich.
Toller Miele-Shop am Wittenbergplatz, gleich gegenüber dem KDW.
So, siehst du?
Sehr beeindruckend.
Ja,
das ist auch so richtig fun. Also ich mal ein paar Waschmaschinen angucken gehen, das ist für mich echt spannende Freizeitbeschäftigung.
Ach Thorsten, es gibt noch zukünftige Potenziale, die man nutzen sollte, gerade in der Freizeitgestaltung.
Ich habe die große Freude, unser zweites Thema heute vorstellen zu dürfen. Es geht um sogenannte Kultmarken. Langsam werde ich auch nervös, wenn ich den Begriff Kult höre. Irgendwie geht es häufig damit einher, dass diese Marken verschwinden und dadurch ja Kult werden. Und es geht heute um die Marke Punica. Zum einen ein fruchtsaftähnliches Getränk und es geht um Kaugummi. Und zwar um die Kaugummis der Marke Wrigley's. Bei beiden wurde klammheimlich schon in 2022 die Produktion eingestellt und für beide Marken und die dahinterstehenden Produkte gibt es jetzt noch Restbestände in den Regalen des Einzelhandels. Aber im Grunde haben auf der einen Seite PepsiCo und auf der anderen Seite Mars entschieden, dass sie auf diese beiden Marken zukünftig verzichten. Das sind zwei Marken, die waren jahrzehntelang sehr erfolgreich. Punica ist in den 70er Jahren gestartet, hatte die Hochzeit in den 80er, 90er Jahren. Viele kennen sicherlich noch die berüchtigte Punica-Oase, wo sich menschliche Zeichentrickfiguren mit tierischen Zeichentrickfiguren trafen und Punica genossen unter dem Claim mehr Frucht, weniger Durst. Es ist eine deutsche Marke, von Rolf Dittmeier gegründet und dann so im Laufe der Jahre immer mal wieder weitergegeben. Zu den Besitzern gehörten unter anderem auch Procter & Gamble, einige, wie sagt man, nicht Ameisen, wie heißen die immer?
Heuschrecken.
Kakerlaken.
Die bösen Ameisen.
Also zu den Besitzern gehörten unter anderem Procter & Gamble, verschiedene Finanzheuschrecken und schlussendlich dann Pepsi-Cola, die Punica in Joint Venture mit einer anderen Heuschrecke hineingaben. Und jetzt wurde halt entschieden, es lohnt nicht mehr und wir verabschieden uns von dieser Kultmarke. Zum anderen eine ähnliche Entwicklung zu beobachten bei der Kaugummi-Marke Wrigley's. Eine uralte Marke, ohne jede Frage auch ikonisch, diese streifenförmigen Kaugummis, die extra lang waren, frischen Geschmack boten und damals zumindest auch Freiheit transportierten und natürlich das amerikanische Lebensgefühl. Ganz berühmt diese ikonische weiß-rote Verpackung. Mars hat beschlossen, dass sie diese länglichen Kaugummis aus dem Sortiment nehmen. Begründung, die Anzahl der Produkte, die eben ein Hersteller heute noch anbieten könne, sei begrenzt. Und man müsse sich an den aktuellen Verkaufszahlen und an Trends orientieren und anpassen. Und deswegen müssten halt gewisse Produkte aussortiert werden. Und dazu gehören nun mal auch Wrigley's. Wie ordnet ihr das ein?
Da gibt es auch wieder zwei Brillen drauf. A, das, was du schon gezeigt hast, dass das eben nicht nur einzelne Marken trifft, sondern da könnte man jetzt noch andere nennen, die da eliminiert werden. Die Lila Pause geht flöten. Apollinaris wird es demnächst nicht mehr geben. Also da sind schon so...
Vittel haben sie schon vom Markt genommen.
Vittel ist vom Markt genommen. Dann gibt es also schon einiges, was darauf hindeutet, dass es da irgendwie so einen Trend gibt, sich in der Komplexität der Markenwelt der Unternehmen wieder ein bisschen zu konzentrieren. Ich sage jetzt bewusst wieder, weil so eine Welle gibt es immer wieder. Bei der Lila Pause, das ist das Produkt, über die ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, damals als Line Extension von der Tafelschokolade. Das war mal das Beste seit geschnitten Brot für Milka und ist halt über die Jahre jetzt immer mehr in Wettbewerb gekommen. Die Schokoriegel haben sich neu aufgestellt gegenüber den Schokoladen, kleinen Tafeln und dergleichen. Und jetzt sagt sich halt so ein Konzern wie Mondelez, wenn ich auf mein Gesamtportfolio gucke, um was muss ich mich denn noch kümmern, dass ich irgendwie meinen Umsatz irgendwie verkompliziere. Und so sehe ich das bei einigen, die streicht man, weil sie halt nicht mehr passen. Für Punica gibt es für mich noch ein Argument. Die standen ja ewig im Wind, die reine Zuckerbombe zu sein. Naja, und das passt ja nun nicht mehr wirklich in die Landschaft, wenn du es dir anguckst. Ja? Also Zucker für Kinder, da haben wir ja nun noch ganz andere Diskussionen, die da aufkommen. Und bei Wrigley's bleibt man eben bei den kleinen Dragees und nimmt diese Streifen einfach raus, weil sie auch sagen, die kauft kaum noch einer.
Naja, ja, auch Thema Zucker.
Noch dazu, ja. Da sind so viele Dinge dann, wo man sagen kann, hat das noch ein Potenzial? Und ich finde es halt eigentlich ganz mutig und gut, wenn man sagt, man verabschiedet sich von bestimmten Dingen. Mal Klammer auf, es gibt viele Marken, die sind dann an andere gewandert und die haben die wieder zum Leben erweckt.
Ich glaube auch, dass es nicht zwangsläufig jetzt der Tod immer bedeuten muss. Es ist sicherlich einfach eine ökonomische Entscheidung, dass man schaut, wie rentabel sind die Marken und dann streicht man, so wie wir es auch diskutiert hatten bei Henkel und den Zahnpflegeprodukten. Also das ist sicherlich diese ökonomische Entscheidung. Zum einen dann das Konsumentenverhalten, was du gesagt hast, Markus, dass da einfach andere Ansprüche sind. Und da hat ja Punica schon versucht, sich auch nochmal neu zu entwickeln, neu zu etablieren. Und das war halt einfach auch nur so semi-erfolgreich, wenn man sich das anschaut. 2019 hatten sie nochmal eine Kampagne gestartet, um die jüngere Generation abzuholen. Ich habe das Gefühl, es ist weder bei der Gen Z noch jetzt bei der Gen Alpha irgendwie angekommen, dass das Punica nun ein cooles Produkt ist, einfach weil einfach diverse andere Produkte in den Markt gekommen sind. Das Thema Zucker, was du gesagt hast, das ist sicherlich einfach eine externe Entwicklung. Und da muss man schon schauen, wie man diese Marke ins Jetzt transformiert und weiterentwickelt. Und da ein Gegenbeispiel, zum Beispiel Rotbäckchensaft. Ich finde, die haben es wirklich gut hinbekommen, diese sehr, sehr alte Marke wiederzubeleben und auf die Bedürfnisse von heute funktionale Säfte zu übertragen und da auch eine jüngere Zielgruppe jetzt anzusprechen.
Ich denke, dass auch das Marken halt schon deswegen unter Druck kommen, weil deren Funktionalität einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ja. Ja, und wenn man im Punica, du hast es beschrieben, wir leben in einer Welt, wo es um das Reine geht und dann haben wir Punica, ich meine, es ist ja auch schon so ein merkwürdiges deutsches Wort, ein Fruchtsaftgetränk, kein Fruchtsaft, dann sagst du dir, okay, verstehe ich. Ich muss sagen, das ist jetzt mein tiefes emotionales Empfinden. Ich habe viel mehr Mühe mit Wrigley's, weil für mich ist das wirklich eine richtig ikonische Marke. Aber vielleicht ist es auch Generationsfrage.
Aber die waren doch noch nie gut, die Kaugummis.
Ja, ich sage, ist Generationsfrage. Ja. Für mich ist das wirklich eine coole Marke. Und ich muss gestehen, ich war eigentlich Kunde dieser Marke und bedauere es. Und für mich ist es absolut nicht dasselbe, mir da so ein Dragée in den Mund zu packen, sondern es ging schon auch um die Darreichungsform, dass die so länglich waren.
Da werden jetzt ganz, ganz viele total nostalgisch und traurig, dass diese Marken untergehen und dass man die nicht mehr kaufen kann. Aber das ist halt der Punkt, also dass man erst dann nostalgisch wird, wenn sie vom Markt genommen werden und man auf einmal merkt, okay, das war doch ein relativ wichtiges Kulturgut, mit dem ich aufgewachsen bin. Ja,
und ich meine, und dann hast du die letzten 10 Jahre auch nicht gekauft, dann hast du natürlich, kannst du Traditionen lange predigen, dann scheint sie nicht relevant gewesen zu sein, ja.
Also eure Aussage ist rund um Nostalgie. Sollte man keine Marke, kein Produkt positionieren?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, man muss es halt einfach auch weiterentwickeln in einem gewissen Maße, dass es den Anforderungen und den Konsumvorstellungen entspricht. Und da ist halt einfach dieses Kaugummi ist ja nicht gut.
Da gibt es ja viele andere Dinge, die sind nicht gut. Ich sage nur Capri-Sonne. Ja, Alu-Verpackung.
Ja, furchtbares Produkt, aber ich verstehe, warum Capri-Sonne.
So, there you go. Aber jetzt.
Tri-Top war noch viel besser.
Ja, so, jetzt mit Tri-Top kann man es vielleicht ganz gut argumentieren. Meine These ist ja, wir haben eine Verschiebung des Altersbaums und es gibt eine Generation, die wird immer älter, die hat auch noch ein bisschen Geld. Die sehnt sich wahrscheinlich nach anderen Marken wie Wrigley's und dergleichen. Das heißt jetzt nicht, dass das sofort wiederkommt, aber das kann ja irgendwann in nächster Zeit noch passieren. Aber in den jüngeren Zielgruppen kannst du halt nicht reüssieren. Weil dort ja, ganz andere Habitusse.
Ja, die sitzen in 30 Jahren da und sagen, genau. Damals beim Starbucks gab es die wildesten Getränke. Genau. Warum werden die jetzt aus dem Sortiment genommen? Warum gibt es die nicht mehr? Ganz ohne Frage. Ja.
Ja, es gehört, glaube ich, zu einem Lebenszyklus einer Marke dazu, dass irgendwann mal einer entscheidet, okay, wir stecken unser Geld woanders in die Entwicklung, weil einfach das Potenzial, sei es Zucker, sei es Darbietungsform, einfach ja, ein bisschen antiquiert ist. Wobei antiquiert auch nicht unbedingt schlecht sein muss, aber für große Zielgruppen ist es schon schwierig, glaube ich.
Ich kann euch nur sagen, Wrigley's war das Substitut für Nichtraucher, um auch halbwegs cool rüberzukommen.
Ja, ich habe halt geraucht.
Wir bleiben beim Thema Nostalgie und Retro. 35 Jahre lang dominierte die CD und jetzt wurde sie erstmals in den USA seit 1987 von der Vinylplatte überholt. Also es wurden mehr Vinylplatten als CDs verkauft. 2022 sind die Umsätze insgesamt mit Musik gewachsen. Die Umsätze mit dem Streaming liegen bei 84%, digitale Downloads bei 3% und die physischen Medien bei 11%. Und dabei ist es ganz spannend zu sehen, dass die Umsätze mit den CDs um 18% gesunken sind, gleichzeitig aber die Platten um 17% gestiegen sind und jetzt in den USA bei 1,2 Milliarden Dollar lagen. Also es ist jetzt das 16. Wachstumsjahr in Folge für Vinyl und man könnte damit meinen, dass die Schallplatte ein gewisses Comeback feiert. Gleichzeitig finden auch die Handys aus den 90er Jahren wieder großen Anklang bei der jüngeren Generation, also diese Club-Handys, wie man sie noch von damals kennt. Genauso digitalen Polaroid-Kameras, analoge Fotografie, Spielekonsolen, also der Game Boy ist seit mehr als 30 Jahren immer noch zweiterfolgreichste Handheld-Konsole und auch Videospiele finden relativ relativ großen Anklang wieder. Insgesamt könnte man das jetzt so als eine Rückkehr zu Retro-Geräten sehen, was ja auch in einem gewissen Widerspruch in Hinblick auf die Tech-Entwicklung steht. Meine Frage an euch, woran liegt das? Was steckt dahinter? Wie ordnet ihr das ein?
Also die Headline, die du zitiert hast, über die bin ich auch gestolpert, die finde ich jetzt also wagemutig getextet. Die CDs dominieren. Ja, was dominieren die denn? Die haben mal dominiert, vor 20 Jahren wurden dann abgelöst, erst durch Downloads und dann, du hast die Zahlen ja genannt, durch Streaming. Ja. Sondern hier kämpfen im Grunde zwei Einäugige gegeneinander, Vinyl gegen CD. Vinyl hat offensichtlich inzwischen massive Wettbewerbsvorteile und die sind spannend, ohne Frage. Ja, warum schlägt zumindest in den USA und in UK Vinyl CD? Das ist ja keineswegs in unseren Breitengraden so. Interessant ist, dass in Deutschland und der Schweiz und in Österreich noch nicht der Punkt erreicht ist, dass Vinylschallplatten CDs überholen. Vinylschallplatten wachsen auch, aber langsam, dafür kontinuierlich. CDs werden in den deutschsprachigen Ländern noch sehr viel genutzt, um Hörspiele und Hörbücher zu hören. Und das passiert im englischsprachigen Raum nicht so sehr. Das ist das eine. Und der zweite Grund ist natürlich Direktimporte. Es gibt ja in diesem Vinylmarkt, Stichwort Distribution, viele Online-Shops. Und du kaufst dann halt online ein.
Dann kaufst du abroad und dann wird es nicht in
Deutschland
gezählt.
Und deine deutschen, Schweizer, österreichischen Käufe, die werden dann in UK raufgezählt. Aber der Trend ist spannend, um jetzt auf deine Frage einzugehen. Es ist schon noch wichtig zu unterscheiden, wo dockt man an. Also du hast zum einen gesagt, diese Club-Handys sind plötzlich in bei Gen Z. Da geht es sicherlich, wie immer, darum, einen gewissen Distinktionsgewinn zu haben. Das hat was mit Ästhetik zu tun, dass die, wie sagt man heute, stylisch sind. Und man kann natürlich auch überhöht philosophieren, dass es darum geht, sich so etwas zu entlasten vom digitalen Leben. Beim Siegeszug der Vinylschallplatten, da sprechen wir eher von einer anderen Generation. Das ist nicht in allererster Linie die Gen Z. Wenn man sich die Top Ten jeweils ansieht, dann haben wir zum einen doch immer noch die Dominanz von den guten alten Bands, wo sich halt gewisse Menschen zum siebten Mal Dark Side of the Moon von Pink Floyd zulegen oder Rumors von Fleetwood Mac. Aber das Interessante ist schon, dass wir jetzt so eine Welle haben in den USA. Und eben auch im UK, wo halt die neueren Veröffentlichungen von Künstlern wie Taylor Swift, wie Miley Cyrus, wie Harry Styles tatsächlich auch in Vinyl gekauft werden. Meine These wäre aber immer noch, klar sind das Hardcore-Fans, damit auch Mitglieder der jüngeren Generation, aber dann eben auch wieder die ältere Generation, die sagt, gut, ich bin offen für jüngere Musik und lege mir dann auch die Vinyl-Schallplatten zu. Und das hat viel mit Nostalgie auf der einen Seite zu tun, aber natürlich auch mit einem anderen Produkterlebnis.
Ich glaube, dass es vor allen Dingen, wenn du jetzt alle drei Kategorien nimmst, schon was über einen funktionalen Produktnutzen auch aussagt. Also eine Vinylplatte ist das Haltbarste, was es gibt eigentlich, um Musik zu speichern. Dagegen ist jeder Tonträger und eine CD, die ersten CDs, die du jetzt vor 30 Jahren gekauft hast, die verlieren alle ihre Informationsqualität. Da geht dir das Ganze wieder flöten. Also wenn du wirklich was emotionale Bindung hast und du immer wieder hören willst und da keinen Verlust haben willst, dann ist es halt das Köln-Konzert, jetzt mal ganz krass gesagt, auf Vinyl, was einfach den richtigen Klang gibt. Und das Gleiche ist es, glaube ich, mit einer Polaroid, dass eine Polaroid halt in bestimmten Momenten heute auf einer Fete einfach das lustigere Bild macht als das Insta vorgefertigte, durchkolorierte Grinsen von drei gestylten Menschen, die die Pose 10 Minuten halten können. Oder eben auch, und das finde ich auch ganz entscheidend, so ein Club-Handy hat ja auch noch einen Vorteil. Das kannst du in die Tasche packen und du kannst nur telefonieren. Du hast gesagt, das hat vielleicht was mit so Digital Detox zu tun. Aber wenn du heute sagst, du willst nur bestimmte Grundfunktionalitäten haben, bist du vielleicht mit den alten Technologien besser dran, als dir irgendwas Neues zuzulegen. Und das halte ich fast für Generationen unabhängig, für etwas, was man also so als Muster erkennen könnte, wenn man sich an den Produktkategorien so ein bisschen entlanghangelt.
Ja, absolut.
Ich sehe das auch generationsunabhängig und das siehst du ja auch bei den Schallplattenverkäufern, dass es eigentlich gar nicht jetzt nur die älteren Generationen sind, sondern gleichermaßen die Jungen, die auch die Platten kaufen. Genauso die Charts, wie du es jetzt eben auch gesagt hast, was für Musiker und Künstler mit Platten auftreten, das ist, denke ich, gleichermaßen ein Feld. Und dieser Produktnutzen, den sehe ich auch komplett, dass es darüber geht, nochmal ein anderes Erlebnis zu haben, ein anderes Produkterlebnis und sich darüber differenziert.
Also ich widerspreche dem. Ich habe keine Zahlen vorliegen, muss ich gestehen. Ich habe auch keine gefunden in der Vorrecherche. Aber es ist doch meine sauber gestützte These, dass es doch die älteren Generationen sind, die sich vorwiegend mit Vinylschallplatten eindecken. Warum? ist auch eine Preisfrage. Also Streaming heißt, du kriegst entweder die Musik vollkommen umsonst, nimmst Werbung mit in Kauf oder gibst im Verhältnis wenig Geld für die Musik aus. Und das machen offensichtlich ja 85%. Und wenn du die 11% physisch dir ansiehst, dann hast du halt bei Vinyl mal, je nachdem, was du da kaufst, mal 30, mal 40 oder sogar mal $100 oder 100 Euro. Und das sind dann natürlich Produkte, die von Menschen gekauft werden, die mehr Geld haben.
Definitiv. Ich meine jetzt auch nicht die Generation, also nicht die Gen Z, die jetzt mit den Flipphones auf TikTok unterwegs ist, sondern sagen wir nochmal eine Generation drüber, wo es einfach mehr über den Lifestyle geht und die trotzdem aber nicht mit Plattenspielern aufgewachsen sind und trotzdem diesen Zugang dazu haben, weil sie das Produkterlebnis gut finden. Ich meine, das Gleiche sieht man jetzt bei den Club-Handys, die jetzt wieder neu auf den Markt kommen als Smartphones, die aber meiner Meinung nach überhaupt nicht den Durchbruch sehen, einfach weil das, was aufgegriffen werden soll, was gut funktioniert, aber eigentlich nicht den Kern dieses Produkterlebnisses
widerspiegelt. Genau, das sehe ich auch. Ich würde auch sagen, das eine ist ein kurzlebiger Trend
Ja. Und
das andere ist here to stay. Fun Fact, Metallica hat investiert, hat sich ein Presswerk zugelegt, um sicherzustellen, dass ihre Fans auch wirklich mit erstklassiger Vinylware versorgt werden können. Und das finde ich schon eindrücklich.
Wie nennen wir das? Vertikale Integration.
Das war's für heute. Galeria Karstadt Kaufhof macht weitere Warenhäuser dicht. Peck und Kloppenburg stellt Insolvenzantrag. Droht, wie in den USA, die Retail-Apokalypse? Veröden unsere Innenstädte oder haben jetzt endlich alternative Nutzungskonzepte eine Chance? Die Tage des Fruchtsaftgetränks Punica und des länglichen Wrigley's-Kaugummis sind gezählt. Beide angeblich Kult. Es ist zwangsläufig, dass solche Marken irgendwann den Weg alles Irdischen gehen? Retro und Nostalgie sind in. Klapphandy, Polaroid-Kamera und insbesondere die Vinylschallplatte feiern grandiose Comebacks. Schwelgen die Großeltern und Elterngenerationen in Jugenderinnerungen? Oder will die Gen Z einmal Pause von der digitalen Dauerberieselung haben? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!